Das ist jetzt schon mehrere Jahrzehnte her. Da hatte ich ein Erlebnis, das mir nachging. Ich war im AKH, und zwar noch im alten AKH. Da waren größere Räume, Hohlräume. Der Bereich für das Untersuchen und für den Wartebereich war nicht so getrennt. Das heißt, ich hab selber gewartet und habe mitbekommen von einem anderen Patienten so ein bisschen was von dem Gespräch. Ich habe nicht genau gehört, worum es ging, aber die Prognose für den Mann war anscheinend sehr schlecht. Und der Mann war verzweifelt. Er hat gesagt, ja, aber das geht doch nicht, ich kann doch nicht blind werden. Und die Ärztin hat ja immer wieder wiederholt, ja, da kann man nichts machen. Ich bin nicht der liebe Gott. Das ist mir nachgegangen, denn ich bin nicht der liebe Gott. Von Gott hört man so in einem weltlichen Spital eher nicht so viel. Eine Situation, die wir eben haben. Wir stoßen auf menschliche Grenzen, auch die Medizin stoßt an Grenzen. Und dann gibt es mitunter den Gedanken, ja, Gott könnte ja tun. Und umgekehrt, wenn ein Wunder geschieht, etwas, wo wir merken, das ist eigentlich nicht normal, dann ist auch der Gedanke da, hat das jetzt mit Gott zu tun. Und darum soll es auch heute gehen, denn ich werde reden über zwei Predigten von Petrus, der über Jesus geredet hat. Und wenn über Jesus geredet wird, dann geht es oft auch um seine Wunder. So habe ich auch meine Predigt überschrieben, von die erste Folie.
Von Jesus reden.
Von Jesus reden.
Ja.
Franz?
Ich sehe nur Petrus. Achso, ja, von Jesus reden. Okay. Petrus betonte die Wunder und die Auferstehung von Jesus. Es soll mir dann speziell um zwei Predigten von Petrus gehen. Apostelgeschichte 2, die Pfingstpredigt des Petrus, da redet er zu Juden. Und dann Apostelgeschichte 10, da redet er zu Heiden, allerdings zu solchen, die schon eine gewisse Vertrautheit hatten mit der jüdischen Religion. Und ich möchte dann auch einen kleinen Zeitenblick machen auf Wunderberichte, wie es sie sonst im Altertum gab. Es soll nicht der Vorwurf kommen an uns Christen, ja, ihr beschäftigt euch ja dann nur mit der Bibel und alles andere, was im Altertum war, das blendet ihr aus. Nein, wir schauen auch auf anderes. Also, die Pfingstpredigt des Petrus. Und Heidi wird gleich einmal vorlesen.
Ich muss nach hinten schauen.
Heidi,
immer noch nicht.
Pfingstpredigt des Petrus. Jesus von Nazareth, von Gott bestätigt durch mächtige Taten und Wunder, welche Gott durch ihn in eurer Mitte tat.
Ja, also das Pfingstereignis, der Heilige Geist kam auf die, die versammelt waren, auf Anhänger Jesu, und sie haben angefangen, in verschiedenen Sprachen zu reden, sodass die Menschen rundherum erstaunt waren. Und Petrus versucht das dann zu erklären, dieses Pfingstereignis. Er sagt, ja, das ist schon beim Propheten Joel angekündigt, der Heilige Geist wird kommen über alle möglichen Leute. Über Söhne und Töchter und Knechte und Mägde, also nicht mehr nur auf einzelne Auserwählte, sondern auf sehr viele. Das erklärt er und dann kommt er auf Jesus zu sprechen. Da kommt dann eben auch diese Aussage über die Wunder Jesu. Wir haben diese Pfingstpredigt des Petrus in einer Kurzfassung in der Apostelgeschichte. Das heißt, ich kann da nicht sagen, Petrus hat das und das nicht gesagt. Also, was uns hier auffällt, ist, Petrus redet über das Wirken Jesu und in dieser Kurzfassung erscheint nichts darüber, was Jesus gelehrt hat, über seine Vorträge. Kann sein, dass Petrus das sehr wohl auch erwähnt hat. Also das ist eine gewisse Einschränkung für uns, wenn wir eben nur die Kurzfassung vor uns liegen haben. Aber zumindest ist erkennbar, die Wunder waren ihm wichtig. Was hier auch bemerkenswert ist, Jesus von Nazareth. Er sagt nicht, also ich bin natürlich immer jetzt auf die Kurzfassung angewiesen, also letztlich reden wir über die Kurzfassung und nicht über die viel ausführlichere Predigt des Petrus. Die Kurzfassung, das sind vielleicht etwa 5 Minuten Redezeit und Petrus wird sicherlich länger geredet haben. Und da, in dieser Kurzfassung, heißt es Jesus von Nazareth. Nicht Jesus Christus, es heißt auch nicht, Jesus ist der Sohn Gottes. Das ist vielleicht auch eine Anregung, wenn ich so diese Kurzfassung anschaue. Vielleicht ist es am Beginn, wenn Menschen mal von Jesus hören, günstig, wenn sie eben von dem Menschen hören, was er getan hat, und dann eben, dass Gott ihn bestätigt hat. Und nicht gleich anzufangen damit, Jesus war Sohn Gottes und wer Sohn Gottes sagt, dem Menschen vielleicht auch nicht so viel. Da muss man vielleicht erklären, Jesus selber war Gott und dann kommt um die Dreieinigkeit. Mag sein, dass das für den Beginn, wenn Menschen erstmals von Jesus hören, gar nicht so günstig ist, gleich dieses Thema der Dreieinigkeit aufzubringen, sondern eher mal dabei zu bleiben. Also, ein Mensch, jemand, der so aussah wie ein normaler Mensch, bei dem man aber nach und nach gemerkt hat, da ist was Besonderes. Durch das, was er getan hat. Petrus hatte es in gewisser Weise leicht. Er konnte sagen, ich habe selber miterlebt. Jesus hat Wunder erlebt. Ich war dabei. Und in dem Fall, er redet mit Juden, er konnte sogar sagen, in eurer Mitte. Also manche von euch werden das auch beobachtet haben. Manche werden es vielleicht von anderen gehört haben. Ja, da ist ein Mann, der hat Wunder getan. Das ist für uns jetzt, 2000 Jahre später, natürlich nicht mehr so leicht. Wir können nicht sagen, ja, ich habe selber miterlebt. Das heißt, hier sind wir gefordert, gewissermaßen als Historiker zu argumentieren und deutlich zu machen, was dafür spricht, dass diese Evangelien, die Wunder berichten, dass diese Evangelien glaubwürdig sind. Es kommen ja da mitunter Zweifel, und zwar in zweierlei Hinsicht. Die eine Art von Zweifel kann die sein, dass bezweifelt wird, naja, okay, das steht in den Evangelien, aber Papier ist geduldig, wer weiß, ob das alles stimmt. Das ist vielleicht alles gar nicht so geschehen. Die andere Art von Zweifel wäre, mag sein, dass Jesus da einiges getan hat, einiges Wunderbare, und ja, jedenfalls, es gibt Wunderberichte, das stimmt schon, aber im Altertum, da gibt es viele Wunderberichte, da gab es viele Wunderbilder. Gut, schauen wir uns zuerst einmal die erste Art von Einwänden an, nämlich, wer weiß, ob das so stimmt, was da steht. Manchmal kommt das in der Weise raus, dass gesagt wird, naja, die Evangelisten, die wollten ja gar nicht Geschichte darstellen. Geschichte war ja gar nicht wichtig, es war wichtig, ihren Glauben zu beschreiben. Also gewissermaßen, die haben viel später geschrieben, hat niemand mehr gelebt, der Jesus kannte. Und die haben dann eben aus irgendeinem Grund eine sehr hohe Meinung von Jesus gehabt und haben halt dann beschrieben, ihre Vorstellung, was Jesus tun könnte oder hätte tun können, was er wirklich getan hat, man weiß es nicht mehr so genau. Und da ist es gut, darauf hinzuweisen, was die Evangelien selber sagen. Und zwar, da möchte ich jetzt auf Lukas und auf Johannes zu sprechen kommen. Bei Lukas ist es gleich am Beginn, bei Johannes dann ziemlich am Ende, dass sie ausdrücken, dass sie den Anspruch haben, dass sie berichten, was tatsächlich geschehen ist.
Lukas, die Ereignisse unter uns, überliefert von den Augenzeugen. Ich bin allem sorgfältig nachgegangen und habe es aufgeschrieben, damit du erkennst, wie zuverlässig das dir mitgeteilt ist. Und Johannes? Noch viele andere Zeichen tat Jesus, die nicht in diesem Buch geschrieben sind.
Ja, also Lukas, gleich am Beginn seines Evangeliums, er redet von Augenzeugen, von den Ereignissen, die unter uns passiert sind und dass er allen sorgfältig nachgegangen ist. Also da ist sehr deutlich der Anspruch, das, was ich da beschreibe in meinem Evangelium, das ist tatsächlich passiert. Das ist zumindest gut, dass man mal sieht, wie hat der Evangelist selber sein Evangelium verstanden. Dann bei Johannes, das ist nicht ganz am Schluss, da kommt ja nachher noch das Kapitel 21, so als Nachtrag, aber so als vorläufiger Schluss am Ende von Kapitel 20, da sagt der Autor noch viele andere Zeichen, hat Jesus getan. Zeichen ist dort der Begriff für Wunder. Wunder, die eben nicht nur verwundern sollen, sondern ein Zeichen, ein Hinweis auf etwas Bestimmtes sein soll. Noch viele andere Zeichen hat Jesus getan, die nicht in diesem Buch geschrieben steht, die aber sind geschrieben, damit auch ihr glaubt. Also es geht ja wohl um den Glauben, es geht nicht bloß um Geschichte, aber es geht um Zeichen, die Jesus getan hat. Nicht alle sind niedergeschrieben, ja, weil er viel mehr getan hat, aber das, was geschrieben wurde, das sind Zeichen, die Jesus getan hat. Also auch hier ein klarer Anspruch. Ich schreibe, was tatsächlich geschehen ist. Das wäre also die eine Art von Einwänden, naja, wer weiß, wie haben die das überhaupt verstanden, wollten die überhaupt Geschichte darstellen. Die andere Art von Einwänden, naja, gab es nicht im Altertum viele Wunderberichte. Also grundsätzlich waren die Menschen im Altertum so wie wir. Das heißt, sie haben unterschieden zwischen dem, was ist wirklich und was fantasiert jemand nur. Die Unterscheidung war für sie natürlich wichtig. Diese Unterscheidung braucht man zum Leben. Und wenn von Wundern die Rede war, dann war das was Besonderes. Etwas, über das man sich wundert, weil es eben nicht normal ist. Das heißt, auch im Altertum, ja, es gab Wunderberichte, auch außerhalb der Bibel, aber solche Berichte kommen einzeln vor. Ein Gedanke, den es in der Geschichte tatsächlich manchmal gab, ist, dass die Herrscher gewissermaßen so nahe der göttlichen Sphäre sind. Also die sind Gott sehr nahe, so dachte man. Und naja, wenn jemand Gott so nahe ist, da könnte man dann auf die Idee kommen, ja, dann kann der vielleicht auch was tun, was sonst nur Gott kann. Kann der nicht vielleicht auch einen Kranken heilen? Und da gibt es einzelne Berichte, auch dann im Mittelalter von englischen und französischen Königen, aber vereinzelt. Vom Altertum, also von den römischen Kaisern, kenne ich nur von einem Kaiser solche Berichte. Das wollte ich jetzt mit euch anschauen. Und zwar der Kaiser Vespasian. Ich habe hier angegeben, wann er Kaiser war, nämlich um 70 nach Christus. Wenn ihr hört, 70 nach Christus, kommt euch da was in Erinnerung?
Ja, Jerusalem,
Zerstörung. Sehr gut. Eroberung Jerusalem und Zerstörung des Tempels war im Jahr 70 nach Christus. Also ein sehr dramatisches und wichtiges Ereignis. Damals war Vespasian Kaiser. Die Eroberung selber hat nicht er durchgeführt, sondern sein Sohn Titus. Der Patriarch war in Alexandria, war eben dort zu Besuch. Alexandria, die Hauptstadt von Ägypten. Er musste warten, bis eine entsprechende Witterung wiederkommt, sodass er zurücksegeln konnte über das Mittelmeer nach Rom. Während er da eben in Alexandria noch gewartet hat, sind zwei Kranke zu ihm gekommen. Ein Blinder und ein Gelähmter. Und haben gemeint, ja, er ist ja Kaiser, er könnte doch heilen. Der Blinde hat gemeint, ja, du könntest Speichel auf meine Augen legen. Und da denken wir dann natürlich gleich an die Berichte in Evangelien, Markus und Johannes, wo das manchmal bei Jesus berichtet wird. Und dass die Evangelien damals schon bekannt waren in Alexandria, ist durchaus denkbar, dass der Kranke also von daher angeregt war, diese Vorstellung zu haben. Gut, interessant ist dann die Reaktion von Vespasian. Vespasian hat nicht gesagt, ja, klar, ich bin ja Kaiser, ich bin ja ganz nahe Gott, ja, ja, das mache ich schon, Wunder machen, kein Problem. Nein, hat er nicht gesagt, sondern es war mir eigentlich unangenehm. Was tue ich jetzt? Na ja, ich bin Kaiser und ihr könnt mich nicht verehren auch, aber was wird erwartet von mir, dass ich ein Wunder tun soll? Was tue ich jetzt? Wenn ich da irgendwas tue, irgendeine Zeremonie, dann bin ich nachher der Blamierte. Okay, was tue ich? Ist ja auch interessant, dass also das Verständnis nicht war, der ist nicht, ja, der Kaiser, der macht das, sondern wenn da schon mal ein Kaiser konfrontiert wird mit der Erwartung, dann ist er eher zögernd, ja, wie verhalten wir das? Was hat er gemacht? Er hat Ärzte gefragt, dass die diese beiden Kranken untersuchen sollen. Und diese Ärzte haben dann eben so eine Einschätzung gegeben, dass es keine hoffnungslosen Fälle sind. Ja, der Blinde ist eigentlich nicht ganz blind, sondern einen gewissen Sehrest hat er noch. Und der Gelähmte, ja, eigentlich ist die Hand, also Ding um die Hand, ist eigentlich nicht gelähmt, sondern ist eigentlich nur ausgereckt. Also, die hat dann gemeint, mit einer passenden Behandlung könnte da schon was machbar sein. Daraufhin ist Vespasian tatsächlich aktiv geworden und hat vor Publikum etwas getan und es heißt dann, ja, sie sind geheilt worden. Es ist nicht näher beschrieben worden, wie sich die verhalten haben, woran man das dann erkannt hat, dass sie geheilt sind. Die Berichte, also wir reden da zwei sehr wichtigen Historikern, Tacitus und Sueton, die haben in Rom gewirkt, also die waren nicht dabei, aber sie werden durch Augenzeugen Berichte bekommen haben. Wahrscheinlich Begleiter, wie mit Vespasian in Alexandria war. Allerdings sind die Berichte uneinheitlich. Der eine Historiker berichtet, es war eine gelähmte Hand, der andere, es war ein gelähmter Fuß. Das verunsichert natürlich ein bisschen, wenn es solche Unterschiede gibt. Dass man sich denkt, naja, so ganz sicher waren die Informationen scheinbar nicht. Was mir ein bisschen fehlt bei den Berichten ist, ich stelle mir vor, der Kaiser ist da und muss eh noch warten, macht anscheinend zwei Wunderheilungen, kommen dann nicht gleich 100 weitere, die sagen, ja, bitte, ich will auch geheilt werden. Davon steht dann zumindest nichts. Ja, also es gibt Wunderberichte. Da steht offenbar die Angst, dass ich nicht geheilt bin und dann hier hinunterstürze. Ja, es gibt Wunderberichte mitunter im Zusammenhang mit einem Herrscher vereinzelt. Also war nicht so, dass quasi so Wunder damals am laufenden Band geschahen und entsprechende Wunderberichte vorliegen. Manchmal heißt das, naja, okay, Jesus, der mag so ein Wundertäter gewesen sein, der so herumging, aber ja, da gab es ja andere Wundertäter auch damals. Hat mich irgendwie interessiert, als ich so das gelesen habe, und ich wollte eben danach gehen, ja, welche Wundertäter gab es denn da? Ist ja schon interessant. Und naja, so viele sind es eigentlich nicht. Eine Gestalt, die eine gewisse Bekanntheit bekommen hat, war Apollonius von Tyana in Kappadokien, also die heutige Türkei. Dieser Apollonius hat in den Jahrhunderten danach einen gewissen Nachruhm gehabt. In Wikipedia findet man einen sehr ausführlichen Artikel, in der das auch dargestellt wird, wie auch bis in die Neuzeit hinein das eine Gestalt war, mit der man sich beschäftigt hat. Er soll ein Wunder getan haben, er war ein Philosoph, ein Anhänger des Pythagoras. Also Pythagoras ist ja bekannt, Satz des Pythagoras haben wir in der Mathematik schon gelernt. Es gibt eine Biografie über ihn, eine sehr ausführliche, die ungefähr ein Jahrhundert nach seinem Wirken geschrieben wurde. Der wird sich gestützt haben auf frühere Aufzeichnungen, wie er die bearbeitet hat, ob er genau abgeschrieben hat, ob er übertrieben hat oder was auch immer. Wie er das verarbeitet hat, das können wir nicht nachvollziehen, weil wir eben dann diese ausführliche Biografie haben. Und wir haben auch sonst vereinzelte Hinweise auf ihn, also kurze Hinweise, aber auch da gilt frühestens ein Jahrhundert nach seinem Wirken. Das heißt, zu einer Zeit, als niemand mehr gelebt hat, der ihn noch selber gekannt hat und das selber miterlebt hat. Manche dieser Wunderberichte haben eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was wir auch in den Evangelien lesen. Gut, vergleichen wir, wie ist die Sachlage bei Jesus? Ja, was ich jetzt nicht erwähnt habe, bei Apollonius, die Lebenszeit ist sehr unsicher. Also 0 um 0 geboren, jetzt in den Jahren 40 nach Christus geboren, also gibt es eine Schwankungsbreite von Jahrzehnten und auch bei seinem Tod. Früher dachte man bei Apollonius 100 nach und jetzt eher 120 nach, also letztlich man weiß es nicht sicher, Schwankungsbreite von Jahrzehnten. Bei Jesus wissen wir auch nicht ganz sicher, in welchem Jahr er geboren wurde. Spätestens im Jahr 4 vor Christus, da ist Herodes der Große gestorben. Da lesen wir bei Matthäus, dass Herodes das Kind noch töten wollte. Also spätestens 4 vor Christus, vielleicht etwas vorher, 5, 6 vorher, genau wissen wir es nicht, aber eher nur wenige Jahre davor. Also auch da gibt es eine Schwankungsbreite, aber nur ein paar Jahre. Das Todesjahr von Jesus, jetzt neigen die Theologen dazu, zum Jahr 30 nach Christus. Wenn das Jahr 30, dann wäre der 7. April 30 nach Christus gewesen. Manche überlegen das Jahr 33 nach Christus, manche amerikanische Theologen, wäre auch möglich. Also auch da beim Tod gibt es eine Schwankungsbreite von einigen Jahren. Aber die Schwankungsbreite bei Jesus ist relativ gering, das heißt, bei ihm können wir ziemlich genau sagen, wann er gelebt hat. Und wir haben. Naja, wann wurden die Evangelien geschrieben? Die historisch-kritischen Theologen neigen eher zu einer gewissen Spätdatierung. Sie sagen, das älteste Evangelium war das Markus-Evangelium, das wurde um 70 nach Christus geschrieben. Konservative Neutestamentler meinen, dass manche vielleicht Matthäus schon früher geschrieben wurden, aber mit vielleicht kann ich auch nicht so gut argumentieren. Ich muss ja eher mit dem, was sicher ist, argumentieren. Und wenn wir jetzt vom Markus-Evangelium 70 nach Christus ausgehen, dann bedeutet das 40 Jahre nach dem Wirken Jesu. Kann man sagen, das ist eine lange Zeit, aber das ist ein Zeitpunkt, zu dem noch manche Augenzeugen gelebt haben. Und eben verglichen mit zum Beispiel Apollonius ist das ein vergleichsweise kurzer Zeitraum. Und wenn wir bedenken, dass die Paulusbriefe ab 50 nach Christus geschrieben wurden, also da meinen die historisch-kritischen Theologen, der Thessalonikerbrief war der älteste im Jahr 50 nach Christus und auch Paulus verweist auf einzelne Aspekte aus dem Leben von Jesus. Das heißt, wir haben da schon einen Zeitgenossen, der 20 Jahre danach da und dort Jesus erwähnt. Also zu einer Zeit, als noch viele Augenzeugen gelebt haben. Das heißt, die Quellenlage bei Jesus ist vergleichsweise gut, wenn man eben vergleicht, wie sonst die Quellenlage im Altertum ist. Und das ist schon gut, dass wir uns das einprägen, denn gegebenenfalls sollten wir diese Gesichtspunkte auch vorbringen können, denn wir mit Menschen reden und sie ermutigen, das Evangelium zu lesen und die dann vielleicht unsicher sind. Ja, stimmt das überhaupt oder wurde das viel später niedergeschrieben, dass wir dann eben auf das hinweisen können. Gut, das wären also diese zwei Arten von Einwänden. Das eine ist, naja, wer weiß, ob Jesus diese Wunder wirklich getan hat, und das andere, vielleicht hat er es getan, aber es gab ja noch viele andere auch. Naja, viele andere nicht, aber vereinzelt gab es Wunderberichte, auch außerhalb der Bibel, das stimmt schon. Aber vereinzelt, Wunder sind ein Wunder. Und im Fall von Jesus sehen wir, dass er wirklich sehr viele Wunder getan hat, an verschiedenen Orten. Die werden auch zum Teil genauer beschrieben. Da geht es dann eben darum, wenn ein Mensch ein Evangelium liest, schätzt sich den Berichterstatter für glaubwürdig ein. Da muss letztlich der Leser selber seinen eigenen Eindruck gewinnen. Ich kann das nicht zwingend nachweisen. Quasi, ja, das ist bewiesen, historisch bewiesen, so war es. Letztlich geht es in der Geschichte um die Glaubwürdigkeit der Zeugen. So ähnlich wie auch bei einem Gerichtsprozess. Da werden Zeugen beklagt und es geht um die Glaubwürdigkeit. Und so ist es in der Geschichte auch. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Zeugen und da gewinnt der Betrachter letztlich seinen eigenen Eindruck. Und da können wir nur andere ermutigen, dass sie selber ein Evangelium lesen und vielleicht ihren Eindruck gewinnen, ob es hier um einen fachlichen Bericht geht. Wenn Sie da ein positives Bild haben, dass Sie dann eben überlegen, welchen Eindruck haben Sie von Jesus. Gut, also wir haben begonnen mit Petrus in der Pfingstpredigt. Er hat dann eben auf die Wunder Jesu verwiesen und darauf, dass Gott Jesus bestätigt hat durch die Wunder. Aber Petrus redet dann noch weiter und das hören wir jetzt von Heidi.
Petrus sagte, er wurde gemäß dem Ratschluss Gottes hingegeben. Ihr habt ihn durch die Hand des Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen.
Ja. Nach dem Ratschluss Gottes. Also es war kein Zufall, war kein Missgeschick, dass Jesus gekreuzigt wurde. Aber was das genau bedeutet, warum Gott das wollte, das wird in der Kurzfassung nicht erklärt. Wenn ich dazu lese, bin ich ein bisschen überrascht. Petrus wirkt hier sehr anklagend gegenüber seinen Zuhörern. Er sagt, ihr habt ihn ans Kreuz gebracht. Gemeint ist ja nicht unbedingt, dass die Zuhörer alle selber beteiligt waren. Vielleicht waren manche dabei und vielleicht haben manche gerufen, kreuzige ihn. Aber andere kamen aus der Diaspora angereist zu diesem Pfingstfest. Die werden da nicht dabei gewesen sein. Aber im Sinne von ihr, so als Gruppe, war da treibende Kräfte. Aber wenn wir das heute lesen, von der Kreuzigung Jesu, wir machen uns da wohl weniger Gedanken drüber, wer war da dahinter, wer hat das dann ausgeführt, römische Soldaten und der Statthalter hat den Befehl gegeben, sondern wir sagen uns, eigentlich sind wir alle schuld, wir als Menschen. Aufgrund unserer Schuld kam Jesus ans Kreuz und für uns und zur Vergebung unserer Schuld ist Jesus ins Kreuz gegangen. Das war der Ratschluss Gottes. Also, das ist eigentlich eher der Gedanke, dass wir als Menschheit hier schuld waren und nicht so sehr, wer waren jetzt die konkreten Personen, die an der Durchführung beteiligt waren. Denn das sollte eben geschehen nach dem Ratschluss Gottes, wenn wir uns diese Pfingstpredigt des Petrus oder Petri Pfingstpredigt etwas ein bisschen Zungenbrecher, oder wir können sagen, Brands Predigt über Wettling Predigt. Wenn wir die betrachten, es ist auch ein bisschen eine Lese. Denn wenn wir so lesen im Neuen Testament, Jesus starb, dann haben wir ja schon unser Bild, unser theologisches Bild. Naja, die Idee, er starb für uns, für unsere Schuld. Manche denken auch dazu, stellvertretend starb er für uns. Das heißt, wir haben schon unser Bild. Und wenn wir dann dieses Thema angesprochen sehen im Neuen Testament, dann kommt sofort unser Bild hoch. Also, ich brauche gar nicht mehr so genau lesen, die Idee, ich kenne schon, wir ergänzen selber aufgrund unseres Bildes. Und da ist es eine Wesentlichung, mal genauer zu schauen, was steht da und was steht nicht da. Was nicht da steht. Gut, also ich werde mich hier anhalten. Ich kann nichts passieren. Ich habe gedacht, ich will nicht hier stehen, weil dann nehme ich vielleicht die Sicht weg. Ja, dass wir genauer schauen, was steht da und was steht nicht da. Petrus spricht dann noch von der Auferstehung.
Gott hat ihn auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er vom Tod festgehalten wurde. Kehrt um, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden.
Ja. Was eben hier sehr wohl vorkommt, ist der Hinweis auf die Auferweckung. Diese Hinweise auf die Wunder, die Jesus tat, und dann auch auf die Auferweckung, die waren auch wichtig, weil die Kreuzigung könnte ja Menschen verunsichern. Angefangen von den Jüngern Jesu. Wir dachten, Gott ist mit ihm. Und dann lässt Gott es zu, dass er gekreuzigt wird, und Gott verhindert es gar nicht. Also das kann, gerade wenn man so überlegt, ah ja, Gott ist doch mit diesem Menschen, kann einen verunsichern. Ja, Moment einmal, aber wieso gibt es dann, dass Gott es zulässt, dass er gekreuzigt wird? Es wird aber immer erwähnt in diesen Botschaften. Es wird nicht übersprungen, es wird nicht einfach, ja, er hat Wunder getan und dann ist er in den Himmel aufgefahren. Er ist gekreuzigt worden, Gott hat es zugelassen, nach dem Ratschluss Gottes, und er ist dann auferweckt worden. Diese Aussage hier von Petrus finde ich interessant, weil ich sie sonst kaum finde im Neuen Testament, nämlich der Tod konnte ihn nicht festhalten. Also normalerweise, wenn ein Mensch stirbt, also in den Tod hineingeht, dann wird er festgehalten. Bei Jesus war es anders. Jesus kam in den Tod hinein, aber Jesus und der Tod, da hat der Tod verloren. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Dann kommt eben noch diese Aufforderung von Petrus, kehrt um und es soll sich jeder taufen lassen. Wie der Zusammenhang ist zwischen Kreuzigung und die Möglichkeit zur Sündenvergebung, das erscheint in dieser Kurzfassung jedenfalls nicht. Aber wir werden uns dann noch eine andere Predigt des Petrus anschauen, nämlich bei Cornelius, diesem römischen Hauptmann, ein Heide, der aber eine Sympathie hatte für die jüdische Religion, auch die Synagoge besucht hat und von daher gewisse Vorkenntnisse vom Alten Testament her schon gehabt hat.
Nach der Taufe, welche Johannes predigte, ging Jesus von Nazareth umher, von Gott mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt, durch Galiläa und ganz Judäa, wohltuend und heilend alle vom Teufel überwältigten. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen dessen, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat.
Jesus hat Wunder getan. Es wird örtlich auch genauer beschrieben: Judäa, Jerusalem, Galiläa. Jesus von Nazareth, also auch hier nicht Jesus Christus, auch hier nicht Jesus war der Christus, ist gleich Messias. Auch nicht die Frage, inwiefern ist Jesus selber Gott. Und Gott wird erwähnt. Gott war mit ihm, aber eben die Frage, inwiefern ja Jesus selber Gott ist, wird hier nicht angesprochen in dieser Kurzfassung. Das wäre eine Anregung, die ich so mitnehme, nämlich im Blick auf gewissermaßen Erstinformation für Nichtchristen. Das ist wichtig, dass ich am Beginn einmal mitteile. Und da mag es sein, dass eben diese Thematik, inwiefern ist Jesus Gott und wie ist das mit der Dreieinigkeit, etwas sein, was eher für ein späteres Nachdenken anhand von biblischen Aussagen geeignet ist und nicht so sehr etwas, was gleich am Beginn stehen sollte und vielleicht einen Menschen zu sehr beschäftigt und vielleicht auch dann irgendwie zum Hängen bringt, dass er da nicht weiterkommt. Und die andere Anregung, die ich hier auch sehe, dass hier diese Erklärung, wie der Zusammenhang zwischen Sterben Jesu und der Möglichkeit zur Sündenvergebung, dass sie hier in der Kurzfassung nicht vorkommt. Das ist auch ein Thema, das sehr wichtig ist und darüber machen wir uns auch Gedanken. Wahrscheinlich verstehen wir nicht alles. Aber es mag sein, dass fürs Erste, für einen Menschen, das schon mal wichtig ist, das mitzubekommen, sich mit dem Leben Jesu zu beschäftigen. Jesus hat Wunder getan, damit hat Gott ihn bestätigt, dass da etwas Besonderes ist. Er ist getötet worden, er ist auferstanden, hat den Tod besiegt und wenn wir an ihn glauben, dann bekommen wir Vergebung der Sünden. Da lesen wir dann noch weiter, was Petrus sagt.
Petrus sagte, ihn brachten sie um, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht den ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen. Uns, die wir nach seiner Auferstehung mit ihm aßen und tranken.
Ja, also nach der Auferstehung haben Petrus und andere mit Jesus gegessen und getrunken. Das eben auch als ein Zeichen, dass es nicht eine Vision war oder ein Geist war, der hier aufgetreten ist, sondern dass es wirklich eine körperlich anwesende Person ist. Jesus nach seiner Auferstehung mit einem veränderten Auferstehungsleib verwandelt, aber sehr wohl körperlich. Deshalb sage ich auch lieber, es geht um Begegnungen und nicht um Erscheinungen. Also ich sage nicht, Jesus erschien. Es stimmt zwar, aber bei Erscheinung könnte man denken an eine Vision. Und es war nicht einfach nur eine Vision, sondern es waren Begegnungen, die Menschen mit Jesus hatten. Petrus schränkt hier selber ein. Es ist gewissermaßen eine Angriffsfläche. Jesus erschien nicht allen oder begegnete nicht allen oder allen möglichen Leuten, sondern speziell den Erwählten, und zwar den an ihn Glaubenden. Und da könnte natürlich dann der Einwand kommen, naja, das waren ja nur die Anhänger, die vielleicht irgendwie das Ganze parteiisch beurteilt haben oder vielleicht ihr Wunschdenken, da wäre es vielleicht für die Nachlesbarkeit günstig gewesen, wenn auch viele Skeptiker und Ungläubige ihn gesehen hätten. Aber Petrus sagt selber, nein, so war es nicht. Die Begegnungen des Auferstandenen waren mit bestimmten Anhängern Jesu. Die Auferstehung selber hat ja niemand gesehen. Was wir haben, ist eigentlich drei Sachverhalte, die sehr gut bezeugt sind. Jesus war wirklich tot, das Grab war leer und Jesus begegnete mehreren Menschen. Wenn man diese drei Sachverhalte nimmt, dann ist der Rückschluss auf die Auferstehung eine naheliegende Erklärung. Gut, und dann kommt noch eine Aufforderung von Petrus.
Petrus sagte, von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt.
Ja, der Hinweis auf die Propheten ist gut, vor allem wenn sie dann konkret ausgeführt werden, damit nicht der Gedanke da ist bei einem Nichtchristen, ja, das ist ihm irgendwie passiert mit Jesus, dass er gekreuzigt wurde und nachträglich wurde da irgendwie eine Deutung angehängt, weil die Jünger es eben schwer hatten, mit dieser Katastrophe zurechtzukommen. Also darauf hinzuweisen, auch im Alten Testament schon, finden wir Aussagen, die in diese Richtung gehen und die sich dann in Jesus erfüllt haben. Das ist sicher günstig. Durch den Glauben an ihn Vergebung der Sünden. Wenn Menschen anfangen, ein Evangelium zu lesen, dann wundern sie sich über die vielen Wunder, die da passieren. Und es kann sein, dass sie skeptisch sind. Das finde ich sehr verständlich, weil so viele Wunder erleben wir normalerweise nicht. Also wenn jemand so ein Evangelium liest und merkt, Jesus tut ein Wunder nach dem anderen, dann ist es verständlich, wenn er da skeptisch ist. Da sind dann wir gefordert, dass wir eben auf jene Gesichtspunkte hinweisen, die zeigen, dass die Evangelien sehr wohl glaubwürdige Berichte sind. Gott geht den Menschen nach. Mögen sie erkennen, wer dieser Jesus von Nazareth war. Und möge Gott es uns schenken, dass wir für viele Menschen zu einem Wegweiser werden können. Amen.